Thema Verfehlt, der Podcast von und mit Pater Osram und Gästen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thema Verfehlt mit mir, Sascha, und meinem heutigen Gast, den ich jetzt, ohne dass ich viel drum rumreden werde, direkt ankündige, nämlich der liebe Konti. Der Konstantin ist hier.
Ja, hallo.
Hallo,
freut mich, hier zu sein.
Ja, ich sage einfach immer das Twitter-Handle. Darf ich dein Twitter-Handle sagen?
Ich glaube bei Twitter.
Ah, nicht Twitter, dein Instagram-Handle, siehst
ja,
du?
Ja, bitte.
Ich habe keine Ahnung mehr, wie es ist. Konstantin Mai, aber in einem Wort oder
nee, mit Punkt?
Mit Punkt. Konstantin.mai.
Genau.
Genau. Und du bist da deines Zeichens jemand, der viele Fotos macht. Und darüber reden wir heute zum Teil auch.
Mhm.
Und bevor wir mal mit irgendwas anfangen, stelle ich dir wieder ganz schnell ganz viele Fragen, auf die du mit Ja, Nein oder Lass mich in Ruhe, Sascha, antworten kannst.
Ja.
Oder halt mit einer kurzen Antwort. Wie zum Beispiel, wann stehst du morgens auf?
Unterschiedlich.
Gute Antwort.
Zwischen halb sieben und acht.
Und wenn du frei hast?
Unterschiedlich.
Bist du ein Langschläfer, eher gesagt?
Ja, eher das.
Echt?
Also es kann schon mal sein, dass ich auch mal bis um zehn schlafe.
Das nennst du lang?
Ja, wenn man älter wird, dann hat man, also mir geht es oft das Gefühl, ich müsste dem Tag irgendwie die Chance geben, dass daraus was wird, und dann schlafe ich nicht gern bis um zwölf oder so.
Du kennst mich, ich trinke ja gern mal einen, und wenn ich am Samstagabend einen trinke, dann kannst du mich am Sonntag vergessen. Dann liege ich manchmal bis 13 Uhr im Bett und abends um 8 fängt so langsam an, mein Körper wieder hochzufahren, und dann weiß ich, ja, morgen arbeiten.
Das wäre bei mir dann ähnlich, aber das sind bei mir die absoluten Ausnahmen. Deswegen passiert das halt nicht so oft.
Ja, also so seit die ganze Corona-Nummer ein bisschen abflacht, wird es wieder häufiger. Das ist wieder ganz schlimm. So, ich grusel mich ein bisschen davor. Ja, so viel zum Thema Aufstehen. Jetzt die Frage für dich. Du trinkst ja gern Kaffee.
Ja.
Wie macht man den perfekten Kaffee? Ganze Bohnen, Pulver, Pads, Kapseln.
Du fragst den komplett falsch.
Du weißt nicht, wie Kaffee macht.
Nein, weil ich trinke sehr gerne sehr laschen Kaffee.
Aha.
Weil ich trinke gerne Kaffee, nicht weil ich ihn super. Also ich trinke gerne guten Kaffee, aber wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin, stehe ich gern oft auf und hole mir eine halbe Tasse Kaffee, einfach nur, damit ich halt oft Kaffee trinke und mich oft bewege.
Mhm.
Und deswegen muss er für mich nicht stark sein, weil wenn er dann auch stark ist, dann kann ich abends gar nicht mehr schlafen.
Ja, also drei Kaffee und ich fange auch an, dann schön zu zittern. Also
was aber ein sehr guter Kaffee ist, das hat aber eher mit der Zubereitung und der Art des Genießens zu tun. Ich habe eine Bialetti und wenn ich die zum Beispiel auf dem Gaskocher dabei habe und mir dann in der Wildnis irgendwo einen Kaffee brühe und den dann trinke, dann schmeckt der unheimlich gut, aber das hat dann mit der Art der Zubereitung zu tun und nicht jetzt unbedingt mit dem Kaffee.
Ja, aber das ist ja auch eine Art, wie man den perfekten Kaffee macht. Also zum Beispiel so eine Senseo macht jetzt einen nicht so tollen Kaffee, wie wenn man sich den irgendwie selbst dann, ich meine so diese French Press Nummer. Herr Roland macht einen sensationellen Kaffee. Der macht nämlich hier so French Press und malt die Bohnen auch selber.
Mhm.
Und das ist dann immer nochmal, und dann holt er die dann immer unten in eine Kaffeerösterei und ist dann total, und da ist er voll hinten dran. Und deswegen komme ich gerne mal zu ihm und sage, oh, Roland, mach mal Kaffee. Dann sitzt er da mit seiner manuellen Mühle und muss erstmal für mich Kaffeebohnenmühlen malen, damit ich einen geilen Kaffee habe, weil der schmeckt wirklich sehr lecker. Seitdem bin ich auf ganze Bohnen umgestiegen und mal die jetzt auch selbst.
Ja, das genieße ich aber auch sehr, wenn ich irgendwo einen guten Kaffee oder wirklich einen echten Espresso bekomme.
Also deswegen schön Kaffee mahlen und in meiner tollen Ninja-Kitchen-Super-Kaffeemaschine ziehen. Auch wenn es eine Kaffeemaschine ist, die macht auch mal nur eine Tasse. Dankeschön. Ich werde nicht gesponsert, aber es wird mal Zeit, würde ich mal sagen. Okay, jetzt kommen Themensprünge. Was war deine erste Spielekonsole?
Das war der NES.
Tatsächlich.
Den habe ich mir noch mit meinen Geschwistern geteilt. Es war in irgendeinem Ferienurlaub. Ich war ungefähr 6 Jahre und ich war begeistert von Mario. So, dachte, ich komme das erste Level, das werde ich mir nie merken können. Ja, und dann bin ich ein bisschen älter geworden und die Dinge sehen da jetzt doch anders aus, aber das war ein prägendes Erlebnis.
Du hast den NES noch erlebt?
Ja.
Wow, mein erstes Ding war der Gameboy und dann kam der N64.
Ich hab auch so über meinen Bruder auch den Amiga und solche Sachen erlebt, aber die waren nicht meins. Die habe ich dann eher so mich hingeschlichen und mal gespielt. Und
ich kriege gerade auf Instagram Werbung, und zwar für Gin Tonic Duschgel. Okay. Würdest du das benutzen?
Nein, ich möchte ja nicht nach Gin Tonic riechen.
Es soll total refreshing sein. Also ich glaube, riecht man denn den ganzen Tag nach seinem eigenen Duschgel? Also ich denke mir manchmal, ich nehme Duschgel, wasche mich ab, gehe aus der Dusche raus, trockne mich ab, Geruch ist weg.
Würde ich unterschreiben.
Genau. Ja. Deswegen, mir würde billiges Duschgel wahrscheinlich reichen, aber ich kriege halt die ganze Zeit jetzt Werbung für Gin Tonic Duschgel. Habe ich später nochmal extra, was überhaupt nichts damit zu tun hat, um das Thema zu verfehlen, kurz das Thema Werbung bei Instagram. Ich habe nämlich ganz tolle Dinge gefunden, die sehr interessant sind.
Ah ja.
Ja, aber das dazu. Also Gin Tonic, Duschgel, nee.
Eher nicht, ne.
Nee. Wenn es 60 Cent im Netto kostet?
Dann eher wahrscheinlich noch weniger. Weil das kostet ja nur 60 Cent im Netto. Also.
Ja, da würde ich es nehmen. Das ist so, ob die jetzt da den Refreshing, weiß ich nicht, Tropicana, Zitrone, Papaya-Duft nimmst, oder den nimmst du wahrscheinlich auch nicht.
Nicht die.
Mir ist sowas ja immer egal. Ich habe ja nur Duschgel. Ich brauche ja kein Shampoo oder so. Deswegen brauchen wir irgendwas. Ja, könntest du Fleisch essen, wenn du das Tier selbst erlegen musst?
Nein.
Nein?
Soll ich noch weiterreden? Aber nein.
Nein, okay.
Gut, das ist immer kognitive Dissonanz. Ich esse Fleisch, ich möchte aber nicht, dass Tiere sterben, und rede es mir irgendwie gut.
Ja. Das ist das Schlauste, was jemals in meinem Podcast gesagt wird. Kognitive Dissonanz.
Ja, kann ich meinetwegen gerne noch später erläutern, was, was für ein Schema das bedeutet.
Ja, also ich glaube, heute wird es sowieso High Class heute. Heute wird es komplizierter als sonst. Freue ich mich drauf.
Die Messlatte liegt hoch.
Ja, wir trinken ja auch nicht so viel Alkohol. Du trinkst Gin Tonic, ich trinke ein Bier, damit sind wir ja relativ safe unterwegs, und wir machen ja heute auch ganz langsam. Schließlich ist ja aber hunderte Wochen, wir müssen arbeiten. Wenn du wählen müsstest, Ocarina of Time oder Majora's Mask, du hast beides gespielt, nehme ich an.
Ja, aber erst nachdem ich schon mindestens 20 war.
Oh!
Ja, weil ich kein N64 hatte.
Oh. Um Gottes Willen. Also würdest da gar keine Präferenz haben, weil es für dich einfach so runtergezockt wurde?
Ja, aber ich fand Ocarina of Time fand ich besser zu spielen. Das Konzept von Majora's Mask war damals revolutionär, aber ich fand es auch trotzdem ein bisschen anstrengend. So, wenn man jetzt nicht ultra viel Zeit hat und sich da so rein diven will.
Okay, aber allgemein dein Lieblings-Zelda wird Breath of the Wild sein, ne?
Nee, A Link to the Past.
Okay.
Aber das ist Kindheitserinnerung an Super Nintendo, meine erste eigene Spielekonsole.
Ja. Da hat ja jeder liebt sein erstes Zelda am meisten.
Mhm.
Meins wäre Ocarina of Time gewesen.
Ja. Ja.
Aber ich mag Majora's Mask irgendwie lieber. Ich mag diese düstere Atmosphäre, finde ich irgendwie nice.
Das ist ja vollkommen okay.
Ja, das ist aber, dann entspreche ich wohl nicht der Norm. Bei gutem Wetter raus in die Natur, der Roller hat eine Runde und Glotze an.
Bei gutem Wetter raus in die Natur.
Immer.
Außer es ist sehr heiß. Aber ist das dann noch gutes Wetter?
Nee, das ist ja kein gutes Wetter.
Und was ist überhaupt gut? Das ist ja auch noch sehr subjektiv.
Ja, genau. Ja. Bei von dir aus gesehenem subjektiv gutem Wetter immer raus.
Dann habe ich sogar sehr ein Problem, zu Hause zu bleiben, weil ich gerne die für mich guten Tage auch gerne nutze mit dem, was ich gerne tue. Und mein Wochenende kommt mir sehr vergeudet vor, wenn ich dann zu Hause sitze und was ich jetzt eine Serie gucke, wenn ich doch die Zeit nutzen könnte mit Sachen, die ich sehr viel lieber mache.
Mhm. Ja, gut, das hängt halt immer davon, was man gerne macht. Also ich sitze auch mal gern einfach zu Hause. Gut,
bitte. Ja.
Aber stimmt schon. Im Grunde, ja. Aber das ist eine schöne Antwort. Wie sieht für dich ein perfekter Urlaub aus?
Sehr viel Eindrücke.
Hm.
Ja, sehr viel Neues, sehr viel Aufregendes, am besten viel Abenteuer, aber auch Ruhe und Abenteuer, das jetzt nicht in Stress ausartet, weil ich mir die ganze Zeit Sorgen mache oder Angst mache, über dass Sachen nicht klappen könnte, sondern das muss so das perfekte Mittel haben. Ja. Und für mich ist dann noch sehr wichtig, dass die Fotomotive am besten auch noch sehr gut sind, ja.
Ja, ne, das war nämlich auch meine letzte Frage, weil die ist ein schöner Übergang in eine deiner großen Kernkompetenzen, möchte ich sagen.
Danke.
Ja, das ist nämlich die Fotografie.
Mhm.
Wie lange fotografierst du denn schon? Also machst du, weil seit ich dich kenne, ist das was, wo ich denke, Fotos, Conti, denke ich immer sofort dran.
Ja. Also so richtig, dass ich angefangen habe, einen eigenen Fotoapparat zu haben. Ja, was ich, 17 Jahre oder sowas, ja.
Also dann so ein richtiger Foto, so eine Spiegelreflex?
Nee, das ist so eine Knipse eher so. So ein Point-and-Shoot-Ding, was man früher oft gekauft hat. Also so eine Kamera, die mit in den Urlaub nimmst, die aber halt wo nur eine SD-Karte reinkommt.
Und nur eine SD-Karte? Also ich meine, ey, Film oder so ist ja das, was man sonst so kennt.
Ja, das war leider so ein bisschen vor meiner Zeit. Mache ich ja heute noch
heißt
ein
für
bisschen.
Dich, das erste war für dich eine Digicam sozusagen.
Genau, eine Digicam, so kann man es. Also im Englischen sagt man da Point-and-Shoot zu. Ja, aber meine erste richtige Kamera, so eine Spiegelreflex, das war vor 8 Jahren oder so, ist gar nicht mal so lange her.
Echt?
Ja, ist verrückt eigentlich. Aber da hat es auch erst angefangen, dass ich richtig dafür gebrannt habe und mich da reingekniet habe, weil ich einfach merke, dass das mir sehr viel gibt. Ja,
Ja, also ich meine, Ich habe es ja erlebt, als wir im Urlaub waren. Wir waren ja gemeinsam im Urlaub. Wir stehen drin und trinken Bier und du bist draußen und fotografierst Sterne und stehst da und machst eine Dauerbeleuchtung und
ja, das
bist
war so, ja.
völlig konzentriert. Ja. Und dann nur so ein Anruf, so, kommt mal raus jetzt, guck mal. Das ist jetzt schon wieder, ach, er steht ja noch draußen auf der Wiese und fotografiert. Mhm. Ja, und das finde ich halt so faszinierend, wenn man so für sowas so brennen kann und das dann und das dann auch zu so einem Teil macht, wie zum Beispiel, du baust ja deinen Urlaub zum Teil ja auch nicht unbedingt darum, aber das ist ja was kann man im Urlaub wunderbar machen. Du kannst Abenteuer erleben und kannst da Fotos von knipsen und ich meine, deine Fotos sind immer sensationell, deswegen möchte ich deinen Instagram-Account eigentlich auch noch mal mehr hervorheben als die anderen, weil die anderen sind immer so ein gute wie, okay, die Shanna, die ist natürlich, aber natürlich bei dir sind immer mega Motive, ja, die wenn du zu viele Stories machst, dann kann ich das leider nicht liken und ich bin immer zu faul, um irgendwelche Emotes zu schicken.
Aber ich finde das
immer sehr schön und gucke ich mir sehr gerne an, ja, weil du da immer auch sehr, du erzählst auch immer so eine Geschichte.
Genau, das hätte ich jetzt auch erwähnt, dass mir das sehr wichtig ist, wenn wir jetzt zu Themen kommen, was ist ein gutes Foto, was ist Bildkomposition und so Sachen.
Ja, und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen? Also ich meine, man sagt sich ja nicht so, ach jo, jetzt kaufe ich mir mal eine Spiegelreflex, weil das sagen viele Leute und dann.
Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Irgendwann macht man bestimmte Dinge einfach, weil sie sich richtig anfühlen. Ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, warum fotografiere ich, ja, oder wenn du ein Kind fragst, warum machst du das, dann sagt das, weil. Ja, so, das ist so ziemlich die schlauste Antwort, die du dir geben kannst, weil es ist einfach nur die Freude am Tun. Ja. Und ich habe irgendwann angefangen, das zu machen und mehr zu machen und mehr zu machen. Und ich mache das jetzt nicht, weil ich Fame will, weil ich irgendwie zeigen will, was für tolle Bilder ich machen kann. Ich mache es einfach nur, weil der Prozess mir Spaß macht. Dann zeige ich sie natürlich gerne auch auf sozialen Medien. Das gehört dazu. Ein Bild will gezeigt werden. Was war die Frage?
Wie kamst du dazu? Aber ich kann es nachvollziehen, dass du Dinge tust, weil du sie tun möchtest. Weil ich meine, ich nehme einen Podcast auf und ich bin jetzt nicht der erste Mensch, der einen Podcast aufnimmt. Und ich glaube, jeder dritte Mensch in Deutschland muss per Gesetz einen Podcast haben. Und dementsprechend, ich habe jetzt auch nicht die Killerzahlen an Hörern und denke nicht, ich möchte damit jetzt unbedingt berühmt werden. Aber ich möchte das so als kreativen Prozess, zum Beispiel einfach mal, macht mir Spaß und da habe ich was dran. Und da brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Kritik in der Hinsicht, dass jemand sagt so von wegen, jetzt du auch noch. Ja, auch sehr viele Leute machen Fotos, das kann man schon sagen. Aber du machst das ja auch für dich, will man ja eigentlich sagen. Ne?
Natürlich, größtenteils, ja.
Größtenteils für dich. Und dann denkst du aber, ist aber natürlich schön, wenn es andere auch mal sehen und sagen, das ist schön.
Ja.
Ja, du machst jetzt auch nicht so eine Seite, wo du sagst, ich poste jeden Tag ein neues Foto, a new picture every day of
Ich habe mir auch mal so Challenges gesetzt und solche Sachen, aber mein Instagram-Account ist auch nicht sehr bekannt oder so, aber ich mache mir da auch keine Mühe, weil Instagram ist mir eher so ein Dorn im Auge. Also Fotografie und Fotos zeigen, also wenn du Fotos zeigen möchtest, dann gibt es nicht so viel Plattformen. Also gibt es Facebook, dann gibt es bestimmte Fotoplattformen, die sterben alle aus, kommen manche neu und es gibt Instagram. Das ist somit das Beliebteste für Fotos. Aber es ist in meinen Augen somit das Schlechteste für Fotos, weil die Auflösung ist grottig, und du hast dann Beschneidungen oder Limitationen.
Du hast immer die Limitation, dass es eigentlich fast immer ja quadratisch sein muss. Manchmal geht es ja auch ein bisschen anders, aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt. Es ärgert mich schon, wenn ich einen Rahmen setzen muss und dann sehe ich, ich kriege das Foto nicht so drauf, wie ich es gern hätte.
Ja.
Und das ist so, oh, Instagram, warum nur? Ja, also da hatte ich ja gesehen, als du als wir Fotos im Urlaub gemacht haben, hast du die ja abends dann immer noch mal am PC auch bearbeitet und hast die ja dann auch alle extra in eine Dropbox geschoben, damit wir auch alle die Fotos, genau, damit wir alle die Fotos auch anständig haben. Und jetzt so ein Ding hier, ich schicke sie mal schnell per WhatsApp.
Ja, das ist das Schlimmste, was du machen kannst.
Ja, das ist so nutze ich Instagram. Mach mal ein Foto von mir, alles klar, schick's mir mal schnell per WhatsApp, jetzt veröffentliche es, weil auf Instagram siehst du es ja eh nicht. Also da ist es ja das Gleiche.
Aber das ist mir auch sehr wichtig, weil wenn ich jetzt irgendwie so einen Trip mache oder sagen wir mal einen Urlaub oder irgendwas, dann komme ich da irgendwie mit 1.000 bis 8.000 Bildern zurück. Oh. Kein Mensch will 8.000 Bilder von einem Urlaub haben. Das sind alles, die liegen dann alle im Rohformat vor. Die müssen dann auch entwickelt werden, digital. Ja, so wie ein Film damals entwickelt wurde, musst du die digital entwickeln, damit die danach sauber in so einem JPEG-Format dann quasi auf der Platte liegen. Und ich kümmere mich dann auch sehr drum, dass das auch dann maximal 50 bis 80 Fotos werden. Und die spiegeln aber dann wirklich alle meine Erinnerungen von dieser Gegebenheit wieder. Und die haben am Ende wirklich einen Mehrwert, weil die kann ich mir in 3 Jahren angucken und das nicht irgendwie wie der Rentner, der auf Facebook irgendwie 17 Mal das gleiche Sonnenuntergangsbild postet, sondern das jedes unique. Ja?
Ja.
Und spiegelt halt irgendwie irgendeine Emotion, die ich empfunden habe, wieder.
Ja, also das hast du ja in dem Ordner da auch mal ganz schön gemacht. Und man hat so, man, ich konnte mich an den Urlaub dann nochmal sehr schön erinnern, wenn ich mir das angucke. Also
ja, schön.
Hast mir in der Vorbereitung, habe ich mir nochmal gedacht so, ach, was war denn nochmal? Ja, das lustige Video, wo Cristiano durch die Rutsche rutscht und sowas. Also das waren ja natürlich alles so Sachen, die waren, die haben mich dann so gedacht, ach ja, stimmt, da waren wir ja auch noch. Mhm. Und das ist eine schöne Erinnerung, ja. Und aber das, ich kenne es ja von älteren Herrschaften. Es gibt so ein paar Leute, die sagen sich so, wenn sie in Rente gehen, jetzt kaufe ich mir mal eine Spiegelreflex. Ich kenne das noch früher. Mein Vater hat damals noch fotografiert mit so, weiß ich nicht, Schwarzpulver und unter so einem Tuch. und dann höre ich ganz oft so Sätze wie, also ich habe nämlich, glaube ich, also ich habe einen Verwandten, einen sehr alten, der hat gesagt, ich fotografiere ja für mein Leben gern. Und ich dachte, der müsste jetzt an die 80 sein. Und der hatte dann immer so eine Spiegelreflex. Das ist viel zu teure. Die wird auf Automatik gedreht. Dann wird damit ein Foto gemacht. Dann sagt er, und danach bearbeite ich die noch. Das heißt, er haut die in, ich glaube, Photoshop rein und sagt, verbessern. Und dann ist es das. Dann sagt er, ist doch schon sensationell. Aber das greift ja nicht das Ganze ab. Ich meine, du wirst wahrscheinlich nie hingehen und sagen, ich mache mal jetzt Automatikeinstellung und knips mal.
Höchstens, wenn ich betrunken bin, ja. So, ja. Also ich habe so oft, wenn ich so unterwegs bin, so eine Halbautomatik. Aber wenn ich das, wenn ich die Kamera jetzt auf dem Stativ stelle, dann fotografiere ich manuell, weil ich halt irgendwas Bestimmtes erreichen möchte. Aber ich würde das auch gar nicht so verteufeln, wenn man so ein bisschen automatisch irgendwas berechnen lässt, weil eine Kamera ist dafür da, ein Belichtungsmesser zu haben und damit sollte man auch arbeiten.
Ja. Das ist mir halt alles auch viel zu hoch. Dann sitzt du da und machst irgendwas mit Belichtung und dies und das und jenes. Ich sage so, was macht der denn da alles? Ich muss einfach nur knipsen.
Das Schöne ist, also ich komme, wenn ich fotografiere, ich konnte das früher oft nicht so benennen. Ich habe dann immer von meditativen Zuständen geredet, ohne dass ich wusste, was Meditation ist. Aber man kommt in so eine Art Flow-State. Ja? Ich denke nicht mehr über meine ganzen Probleme nach, was alles war, was ist. Ich bin dann in dem Moment und der Prozess, ich gehe so darin auf, dass ich einfach nur Freude empfinde. Ja? Und das ist ein tolles Gefühl. Und deswegen macht Fotografie mir auch so sehr Spaß. Und wenn dann am Ende das Resultat dann das widerspiegelt, was ich in dem Moment erlebt habe, als ich das Foto gemacht habe, der Betrachter kann natürlich nicht das spüren und sehen, was ich in dem Moment gefühlt habe oder was ich damit ausdrücken möchte. Aber oft kann man ja Blicke lenken und Emotionen und Geschichten darüber erzählen. Und das ist halt dann immer irgendwie sehr spannend. Und das ist alles so ein, das ist einfach ein großes Gefühl, Fotografie dann für mich. Ja,
ja, so habe ich es noch nie gesehen. Also das ist eine, das ist deep, das gefällt mir.
Ja, es ist vor allem schön, ja.
Ja, ich komme auch vor allen Dingen jetzt ständig in Fragen, die ich mir überhaupt nicht aufgeschrieben habe, weil das so weil du mich darunter inspirierst, nochmal neue Fragen zu stellen. Aber du machst ja primär eher so Landschaft beziehungsweise so Situationen und so weiter. Du machst ja weniger Menschen, oder?
Genau. Mal öfter darüber nachgedacht, auch mal mit Menschen was zu tun, habe mich aber dann nie so durchringen können, weil ich nicht weiß, ob ich darauf Lust habe. Und wenn, dann wäre das auch nur so ein Ankratzen, weil ich immer gemerkt habe, ich mag Landschaftsfotografie. Ja? Ich habe in irgendeinem Buch gelesen, wenn du für Landschaftsfotografie brauchst du zwei Dinge, Achtsamkeit und Demut. Ja? Weil wenn du nicht demütig bist vor der Szenerie, die sich vor dir auftut, dann kann es auch nicht der Betrachter sein. Ja? Und so wie du dich fühlst, fotografierst du das Bild auch. Eine Fotografie ist eigentlich was sehr, sehr Persönliches. Weil wenn ich auf einem Berg mitten in der Nacht um 3 Uhr zig Langzeitbelichtungen von den Sternen mache und die dann zu einem riesigen Bild zusammensetze, dann hat das einen Grund, warum ich da oben stehe. Also mein ganzes Leben hat zu diesem Punkt geführt. Und wenn du dir das Bild anguckst, dann weißt du eigentlich sehr viel über mich, weil das ja ein Spiegel meines kreativen Flusses quasi ist, das Bild. Auch wenn das jetzt auch ein bisschen deep ist, aber ich finde das ist wirklich sehr interessant. Wenn du ein Bild von jemandem anguckst, wenn es jetzt nicht nur der ganz normale Sonnenuntergang ist, dann kannst du ja irgendwie sehen, was für ein Mensch das ist.
Ja, und das kriegst du halt mit Porträts jetzt weniger rein eingefangen. Du setzt dich dann hin und machst dann halt ein Porträtfoto.
Ja, sowas kann spannend sein, wenn du das mit Schminke machst. Also aus meiner Perspektive, das ist natürlich immer sehr subjektiv, ja. Aber beim Porträt geht es ja dann auch eher um die andere Person, um die irgendwie darzustellen.
Ja.
Und bei der Landschaft geht es teilweise um mich. Ja, auch wenn man die Landschaft natürlich sieht, ja.
Ja, klar. Natürlich fängst du natürlich die Person nicht so ein, wie du dich gerade fühlst.
Ich bin halt sehr selten auf Bildern drauf, ja, außer ich mache halt irgendwas mit Selbstauslöser.
Ja, stimmt, da gibt es ganz wenige Fotos von dir, ja.
Aber es gibt ein paar, ja.
Ja. Das gibt so eins, wo du so Farbe ins Gesicht kriegst oder so Holy Festival-mäßig. Ja, genau. Das war auch wieder irgendein Experiment, wohl.
Genau, manchmal mache ich solche Sachen gerne. Einfach mal Sachen, die ich gerne mal gemacht haben will. Die mache ich aber dann einmal. Dann ist meistens auch gut.
Ja. Also es ist jetzt nicht, dass du das gemacht hast und dann sagst, so, und das mache ich jetzt öfters oder so. Das will man mal
eine riesen Sauerei, sag ich.
Das ist so ein Pulver, oder? Hast du das extra irgendwo bestellt?
Amazon 10 Euro.
Okay. Also. Und das ist wirklich so Holy Festival Pulver. Ja,
das hat dann auch noch 2,5 Jahre bei mir in irgendwelche Schubladen gelegen, bis ich es dann wirklich mal benutzt habe.
Kriegt man das wieder raus aus dem Shirt und so? Oder
steht drauf, hat aber nicht gestimmt.
Ich hoffe, du hast jetzt nicht so ein tolles Shirt genommen dafür.
Nee.
Also ich hätte sofort gesagt, nee, das kriege ich nie wieder raus, möchte ich nicht. Ich will doch niemals, das ist auch total abgeflaut, Holy Festivals, das macht keiner mehr.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ist ja gut, jetzt sowieso nicht, ja, aber
okay, ja.
Warum will man sich auch mit Farbe bewerfen lassen?
Ja, ich stelle es mir schon cool vor, so, ja. Aber.
Na gut, okay, wenn ich dann dran denke an so Dinge wie, so, na gut, jetzt schweife ich gerade ab, so an so Dinge wie Metal-Konzerte, wie zum Beispiel von der Band Gwar, das ist so eine sehr, sehr komische, prollige Band, die so ein bisschen aus wie die Lordi in richtig böse. Mhm. Und die spritzen immer so mit literweise, also 100 literweise Kunstblut. Und wirklich übertrieben viel, sodass du danach total in Blut getränkt bist. Du musst danach deine Klamotten wegwerfen.
Das musst du schon lieben, ja.
Ja, und da stelle ich mir vor, das finde ich geil. Ja, da würde ich dann hingehen und sagen, heute gehe ich auf ein Gwar-Konzert, ich ziehe meine etwas älteren Klamotten an, nur fürs Erlebnis.
Ja. Aber das ist beim Holy Festival wahrscheinlich ähnlich.
Ja, nur da ist es irgendwie sonniger und schöner, als in einem dunklen Ding mit Kunstblut bespuckt zu werden, während irgendwie Metal ballert. Ja, aber du bist jetzt schon bei das Schöne ist, du spannst selbst den Bogen, um diesen Podcast weiterzuführen, weil ich muss gar nicht die Themen ansprechen, weil du ja gerade eben schon gesagt hast, es geht bei so Sachen wie Fotografie um dich und es geht in gewisser Weise um Achtsamkeit und so weiter. Mhm. Und das wollen wir ja heute eigentlich auch als ein großes Thema, zu einem großen Thema machen, nämlich, falls du jetzt nicht noch was zu Fotografie hinzuzufügen hast, was vielleicht auch noch mittendrin nochmal reinkommt, das könnte ja durchaus sein. Ja, Achtsamkeit ist ein Thema für dich. Jetzt stellt sich mir erstmal, es kommt erstmal das große Fragezeichen bei mir über dem Kopf und sagt, Achtsamkeit? Hä? Wo du musst im Straßenverkehr aufpassen, oder ist hier.
Ja, es ist im Deutschen natürlich sehr schlecht im Wortlaut. Ja, im Englischen Mindfulness ist ein bisschen einfacher, weil es gibt auch den schönen Unterschied zwischen Mind und wenn du im Deutschen Geist sagst, da weiß man nie so genau, was gemeint ist. Ja? Aber Mind weiß jeder, was gemeint
ist. Stimmt,
ja. Vielleicht komme ich erstmal darum, wie ich so zur Achtsamkeit gekommen bin. Dann kann ich noch ein bisschen erklären, was Achtsamkeit vielleicht ist, weil es auch nicht, vielleicht sich nicht jeder mit beschäftigt mit solchen Themen. Also man kennt das ja im Leben. Das Leben ist nie irgendwie eine Linie, es geht immer hoch und runter, hoch und runter. Nichts ist so schwer zu ertragen wie eine Reihe guter Tage. Ja. Oder nur Sonne macht die Wüste.
Uiuiui.
Ja, aber man hat halt irgendwann mal auch ein paar Los und ein paar Krisen. Und ich habe mir ja irgendwann die Frage gestellt, jetzt habe ich hier Probleme, mache mir hier Sorgen und dies und das und so und so. Und bin dann über den Weg, irgendwie habe ich dann Achtsamkeit kennengelernt. Ich habe mich schon früher irgendwie ein bisschen für Philosophie interessiert und auch ein bisschen für Psychologie, bin dem aber nie so richtig nachgegangen. Ja, außer, dass ich mal vor 10 Jahren mal Sophies Welt gelesen habe oder sowas. Und habe dann irgendwie mich ein bisschen eingelesen in Achtsamkeit, was das so ist. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich möchte irgendwie in meinem Leben mehr Gelassenheit halt irgendwie haben und mehr Gleichmut. Also ich differenziere das jetzt extra gerne, weil also Gelassenheit kommt halt von lassen. Ich möchte halt irgendwie so die Dinge mal so sein, wie sie so lassen, wie sie sind. Das muss man irgendwie auch lernen. Und Gleichmütigkeit kommt von dem Gemüt. Das geht darum, dass die äußeren Umstände nicht so sehr an dir zerren, dass du nicht so viel Ping-Pong spielst, wenn jetzt irgendwie sehr viel Stress in deinem Leben ist. Und Achtsamkeit ist so ein Mittel. Ich will das Wort Mindset jetzt eigentlich nicht so, das ist so ausgelutscht, ja, aber es ist so eine Art Lebensart, um die Welt halt anders wahrzunehmen. Ja, so ich habe viele Bücher darüber gelesen. So gibt es auch bekanntes Gesund durch Meditation von John Kabat-Zinn, der hat das so in den 80er Jahren hierher gebracht. Also ein bisschen rauskristallisiert sind so 4 Bausteine von Achtsamkeit, wie man die Welt erleben kann oder wie man generell sich selber anders erleben kann. Das ist einmal, dass man halt irgendwie eine Metaposition zu seinen Gedanken aufbaut, um zu merken, dass man nicht seine Gedanken ist. Kann ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen?
Metaposition heißt praktisch, dass man von außen drauf schaut oder wie?
So, wichtig ist, dass man erkennt, dass man nicht seine Gedanken ist.
Ja.
Wenn man sich mit sowas noch nie beschäftigt hat, dann ist man eigentlich, hat man immer das Gefühl, man ist seine Gedanken. Ich bin doch alles, was ich denke, alles, was ich erlebt habe. Und das, was ich denke, das bin ja ich. Aber so ist es halt nicht, weil du bist das Bewusstsein hinter den Gedanken, das ist nichts Spirituelles, das sagt die Wissenschaft. Ja, das sind Beobachtungen, die man machen konnte. Und auch Meditation ist nichts Spirituelles. Das ist eigentlich wissenschaftlich sogar extrem gut untersucht, sogar mit Hirnscans und allen möglichen Sachen. Und Metaposition heißt dann so ein bisschen, ich werde mich meiner selbst bewusst, dass ich hinter den Gedanken stehe Weil ich kann ja meine Gedanken beobachten. Also kann ich ja meine Gedanken nicht sein, wenn ich sie beobachten kann. Ja. Und zwei andere Aspekte, hast du bestimmt einen Instagram-Post schon mal gelesen, im Hier und Jetzt sein, ja, da wird immer viel verwässert mit solchen Sachen.
Ja.
So mit allen Sinnen im Hier und Jetzt sein, das sind zwei Punkte. Und die Sachen nicht zu bewerten im Leben. Was natürlich sehr schwierig ist, weil man evolutionär darauf getrimmt ist, irgendwie alles in Schubladen zu stecken, allem Etikett drauf zu kleben. Das ist gut, das ist schlecht, jetzt regnet es, das ist ja schlecht, jetzt kann ich das nicht machen und ach, ich kann ja wieder das nicht, weil und so weiter und so weiter. Und Meditation ist quasi eigentlich so das Mittel, das quasi diesen Achtsamkeitsmuskel trainiert. Weil das ist wie, wenn du Probleme im Rücken hast, musst du natürlich den Rücken trainieren.
Ja.
Und wenn du aber irgendwie in deinem Leben ein bisschen was verändern willst, wie du die Welt siehst, dann musst du diesen Muskel trainieren. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt.
Nein, also das ist ja auch, deswegen bist du ja auch hier.
Ja.
Du bist ja jetzt nicht hier, um mich anzugucken, während ich was erzähle, sondern du sollst ja auch was dazu erzählen. Genau. Also hast du vier Bausteine. Was hast du noch?
Also Achtsamkeit, damit man das ein bisschen mehr versteht, das war jetzt irgendwie alles so sehr theoretisch. Ja?
Ja.
Der Mensch lebt irgendwie so aus Gewohnheit, weil man es nicht anders kennt, so vor sich hin. Du putzt morgens deine Zähne, dann fährst du irgendwie zur Arbeit und dann denkst du, oh, was in den letzten fünf Minuten passiert beim Autofahren? Ach, keine Ahnung, kannst du dich an das Zähneputzen noch erinnern? Oder hast du es vielleicht sogar vergessen, dass du Zähne geputzt hast? Ja? Mhm. Man ist ständig in so einem Autopilot-Modus.
Ja.
Ja? Und was man isst in diesem Modus, man denkt sehr viel über die Zukunft nach oder über die Vergangenheit und irgendein Argument, das man jetzt vielleicht hätte auf ein Gespräch, was eigentlich schon eine Woche zurückliegt oder was man nachher noch einkaufen müsste und dies und das. Und ist quasi eigentlich gedanklich ständig in der Zukunft oder ständig in der Vergangenheit, aber meistens nicht gegenwärtig. Weil man halt gewohnt ist, viele Sachen im Autopilot einfach abzuspulen. Und erlebt aber quasi den eigentlichen Moment gar nicht mehr. Das nennt sich jetzt in der Wissenschaft, spricht man da von Default Mode Network. Mhm. Das ist dieses, so funktioniere ich einfach mal default, ja. Und durch die Praxis von Achtsamkeit komme ich ins Default Experience Network, ja. Mhm. Das ist, weißt du, ich habe jetzt auch hier den halben Gin Tonic getrunken und mir ist aber gar nicht so aufgefallen, wie hat denn der Gin jetzt eigentlich geschmeckt? Welche Nuancen waren in dem Film? Ich habe ihn einfach getrunken, weil ich es gewohnt bin, Gin Tonic zu trinken.
Ja.
Ja? Ich habe schon sehr viele Gin Tonics getrunken. Ja, und man kennt das ja, aber wenn du jetzt das Glas mal in die Hand nimmst, dann mal spürst, wie warm ist denn dieses Glas, ja? Und mal einen Schluck davon nimmst, wie fühlt sich das in der Kehle an? Das ist so die komplette Erfahrung, die hat nichts mit Zukunft und nichts mit Vergangenheit zu tun. Und damit hast du eine extreme Intensität von deinem Leben und bist aber weg von der Zukunft, von Sorgen und vom Schmerz, psychologisch gesehen, aus der Vergangenheit, weil Leid existiert immer nur in deinen Gedanken.
Ist das eine, ist das was irgendwie ein bisschen neuer ist oder heute auch häufiger auftritt? Oder ist das was jetzt schon ziemlich alt ist? Weil ich denke manchmal so dran, so wir leben ja heute auch in einer Welt, in der sehr viel gleichzeitig passiert.
Ja.
In der ich gleichzeitig, also ich glaube früher im Mittelalter bin ich aufgestanden, bin erstmal rausgegangen, habe die Kühe gemolken, keine Ahnung, da habe ich so auch vielleicht Dinge getan, die ich tun musste. Okay, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber heute machst du ja sehr viele Sachen gleichzeitig. Also ich gucke morgens die Tagesschau, während ich Zähne putze.
Mhm.
Ja, und dann gehe ich duschen und höre dabei einen Podcast und dann sitze ich im Auto und höre dabei Musik, dann bin ich auf der Arbeit und während der Autofahrt weiß ich schon gar nicht mehr, was habe ich gehört und wie bin ich überhaupt auf die Arbeit gekommen, weil ich diese Strecke jeden Tag fahre. Dann komme ich auf die Arbeit und dann gehe ich erstmal auf das ein, was jetzt gerade kommt und weiß aber auch schon im Hinterkopf, was ich heute noch tun muss.
Genau.
Das passiert ganz viel parallel bei mir und war das vielleicht auch mal, also ist das jetzt eine Sache der Neuzeit, die jetzt schlimmer geworden ist oder ist das was vielleicht damals auch schon da war, aber nur nicht in der Intensität wie heute?
Also es ist auf jeden Fall sehr viel intensiver geworden, ja. Mhm. Also evolutionär bedingt ist der Mensch ja auch dazu verdammt, negativ zu denken. Das war halt ein Vorteil, ja. Wenn ich mir nicht über den Tiger im Busch Gedanken mache, dann habe ich eher so das Nachsehen, als wenn ich die ganze Zeit mit Angst rumlaufe, aber dann halt nicht gefressen werde. Aber jetzt sprichst du von den Sachen, die du alle gleichzeitig machst und dann machst du noch dies und dann planst du schon das und dies und das. Man ist es halt aber nicht mehr gewohnt, mal mit sich alleine zu sein. Ja, weil dann ist es, dann macht man irgendwie direkt eine Serie an, ja, oder ich kenne das selber, ich gehe ins Bett und höre dann halt ein Hörbuch direkt, ja.
Ja.
Weil die, setz dich mal hin und hör mal 15 Minuten nur deinen Gedanken zu. Das kann sehr anstrengend und belastend erstmal sein.
Das ist was, das hat, also ich kenne es von mir selber. Ich komme nach Hause und das Erste, was ich mache, ich hole das Handy aus der Tasche und mache einen Podcast schon mal auf dem Handy an. Dann lade ich durch die Wohnung, ziehe Schuhe aus, mache sonst was, räume vielleicht die Spülmaschine aus. Aber ich habe immer irgendwas am Laufen. Ich habe immer irgendwie eine Berieselung von allen Seiten. Das habe ich, seit ich klein war, ist bei mir immer der Fernseher zum Beispiel gelaufen. Mhm. Ja, und wenn der Ton aus war, war auch egal. Ich habe Computer gespielt und währenddessen lief der Fernseher ohne Ton. Ja. Ja, weil das einfach noch so eine Berieselung war, damit ich nicht mit mir selbst allein bin, vielleicht.
Ja.
Ja, und meine Oma, die hat immer so schön mit meinem Opa gemeinsam auf der Couch gesessen. Und der Fernseher war außen, die haben einfach nur die Wand angeguckt.
Ja.
Da habe ich so gesagt, Oma, Opa, was macht ihr da? Ach, wir ruhen ein bisschen. Und dann gucken die an die Wand, reden keinen Meter, haben die Füße auf den Couchtisch gelegt und sitzen da 20 Minuten, halbe Stunde und sitzen einfach nur. Und haben einfach mal ein bisschen gedacht.
Ja.
Und das so, da habe ich immer gedacht, das ist ja so unfassbar langweilig. Wie unfassbar langweilig seid ihr denn? Ja, ihr habt einen Fernseher direkt vor euch und ihr guckt oben drüber an die Wand.
Ja. Ja,
und ne, das ist eine Generation, die kann das noch. Wir können das, also ich glaube, gelernt haben wir es nicht. Also ich habe es nicht gelernt.
Ja, das ist ja das Problem. Ich glaube, in Großbritannien gibt es sogar Schulen, da wird in der Grundschule schon Achtsamkeit jetzt gelernt. Ja? Weil das eigentlich für den Menschen ein extrem wichtiges Werkzeug ist, um im Leben besser klarzukommen. Niemand bringt dir eigentlich bei, wie du mit deinen Sorgen umzugehen hast. Die hast halt einfach da, die hat halt jeder. So ist halt das Leben. Ja? Aber sich mal hinzusetzen und zu gucken, ich darf jetzt mal das fühlen, was ich fühle, oder ich bin nicht meine Sorgen, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin auch nicht meine Gedanken, um das mal zu realisieren. Das ist so, das ist diese Metaposition, von der ich spreche. Ja? Mhm. Wenn wir zum Beispiel auf das Thema Ego gehen, ja, also Ego ist in unserer Gesellschaft auch so ein Wort, was irgendwie sehr oft nicht so richtig benutzt wird. Man spricht immer dann, der hat ein riesen Ego, oder der, guck mal, der mit dem Auto, mit seinem Ego. Wenn man in der Psychologie vom Ego spricht, ist das eigentlich das falsche Selbstbild, was man von sich selbst hat. Das Ego beschreibt quasi, dass das, was du über dich selber denkst, das, was du dir selber erzählst, wer du bist, und was du denkst, was andere über dich denken, wer du bist. Hört sich ein bisschen kompliziert an.
Ja, das beschreibt es ja ganz gut. Ich meine, wir hatten vorhin schon mal, bevor wir aufgenommen haben, haben wir ja auch schon mal über Ego geredet, darüber, wie ich mich selbst als sehe. Ja. Und ich würde ja über mich sagen, ich habe ein relativ großes Ego.
Aber du hast wahrscheinlich jede Menge Glaubenssätze zum Beispiel. Hm. Du denkst ja, ich bin genug, ich kann das, ich kann neue Dinge schaffen. Ja. Hm. Und es gibt andere Leute, die haben Glaubenssätze wie, ich bin nicht genug, oder ich muss mir Liebe verdienen, oder Eigenlob stinkt, wenn man auf so Phrasen jetzt geht. Hm. Was übrigens das Schlimmste ist überhaupt, Eigenlob stinkt. Das kriegen Kinder heute noch gesagt, ja. Hm. Aber was willst du denn dann jemand sagen? Du sollst dir nicht mal selber auf die Schulter klopfen, wenn du was gut gemacht hast, bloß nicht deinen eigenen Selbstwert stärken. Hm. Stärken. Ist schrecklich, ja. Ich finde es unglaublich, was man heute noch beigebracht kriegt, weil die Leute nicht mal einmal drüber reflektieren, was eigentlich hinten dran steht. Und da geht es nicht um den Satz, sondern um das Lebensgefühl, was du aufbaust irgendwann.
Hm, klar, du musst, also man wird ja ein bisschen so dazu erzogen, auch anderen zu gefallen.
Mhm.
So, du musst in der Gesellschaft deinen Platz finden, damit du ein Teil davon bist. Aber nicht so sei du selbst. Also es war ja früher bei meinen Eltern und so weiter, war es ja, ich bin auf dem Dorf groß geworden, da hieß es, guck mal, was die Nachbarn denken, oder was denken denn alle über dich. Und naja, gut, der Klassiker ist natürlich, wenn man mal auf der Straße jemanden gegrüßt hat, dann kam zwei Stunden später die Mutter und hat gesagt, ich war beim Bäcker und da wurde mir erzählt, du hast den Herrn Müller nicht gegrüßt. Was? Ja. Was zur Hölle? Ja, aber das war so, dann war man ist so ein Teil von so einem Ganzen und muss in diesem Ganzen funktionieren. Und da wird auch gar nicht auf das Individuum geachtet, sondern eher so drauf wie.
Das sind ganz.
Wie bist du?
Ja. Ganz tief festgefahrene Glaubenssätze und Muster. Ja? Mhm. Und die werden dann natürlich dann weitergegeben, weil wir sehen ja die Welt, wie wir sind, nicht wie sie wirklich ist.
Mhm.
Es gibt so eine Geschichte dazu, so eine schlanke Frau mit High Heels, kurzem Rock, läuft an einem Café vorbei. Ja?
Ja.
Und dann sitzt eine übergewichtige Frau, die denkt sich so, oh, wäre ich nur so schlank wie die, da würde ich mich so gut fühlen, aber das kriege ich ja nie hin, und bestellt sich noch ein Stück Kuchen. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt, ja, klar.
Ja.
Dann die nächste Frau, auch ein bisschen übergewichtig, die denkt sich, wow, ist die schlank, das gefällt mir richtig gut. Ja, den Kuchen, ich lasse ihn weg. Ich mache jetzt doch weiter mit dem Sport, den ich eh schon angefangen habe. Am nächsten Tisch sitzt der Priester, der denkt sich nur, was für ein Sittenverfall, das kann ja wohl nicht sein, wie die hier rumläuft. Ja, früher hätte es sowas nicht gegeben. Am nächsten sitzt der Orthopäde, denkt sich, was macht die mit ihren Füßen, mit den High Heels? Oh mein Gott, ja. Und am letzten Tisch sitzt die Diva, denkt sich so sah ich früher auch mal aus. Aber heute ich, morgen du. Die Realität war nur, da läuft eine schlanke Frau vorbei, ja?
Ja.
Aber die Menschen sehen die Welt nur so, wie sie selber sind.
Im eigenen Horizont. So, ja,
das ist so, das Ego ist wie so eine Brille. über die du die Welt siehst. Mhm. Und das Ganze lässt sich aber auch ein bisschen auflösen, wenn man diese Konzepte kennt. Und da kommen so Sachen wie Meditation ins Spiel, mal seine eigenen Gedanken zu beobachten und den aber nicht nachzuhechten.
Das stimmt, ja. Also natürlich, man hat immer so ein bisschen so, man bezieht Dinge erstmal so auf sich selbst, ja, wenn man sie sieht. Also ich sehe ein Hemd an einem Mann und sage mir, das würde mir auch gefallen. Das würde an mir aber auch gut aussehen. Und also, das, so denke ich dann manchmal. Oder, also mit der Figur würde ich das jetzt nicht tragen. Also ja, man bezieht sehr oft Dinge einfach nur auf sich selbst, ohne einfach mal Dinge einfach nur so wahrzunehmen. Hast du dazu noch was zu?
Ich könnte Meditation jetzt kurz nochmal erklären, was Meditation ist.
Bitte erklär nochmal gerade, was Meditation ist.
Also, um was es dann in Meditation eigentlich geht, ist, wie ich schon erwähnt habe, das Ganze eigentlich ein bisschen zu üben. Viele denken, Meditation ist hinsetzen und nichts denken. Und nichts denken ist halt, so funktioniert der Mensch halt nicht. Ja? Man kennt das von seinen eigenen Gedanken, da ist eigentlich nie Ruhe. Im Osten spricht man da vom Monkey Mind, dass der Geist eigentlich irgendwie immer so am Rumspringen ist und sich immer den nächsten Gedanken, auch wenn es zu abwegig ist, irgendwas zieht er sich herbei, Hauptsache es ist nicht langweilig. Mhm. Was man in der Meditation dann macht, ist, man setzt sich hin und beobachtet nur irgendwie seinen Atem oder die Gedanken, die am Himmel quasi, wenn man sich den Himmel als Bewusstsein vorstellt, die Gedanken, die da hinterher ziehen. Wenn ich jetzt mir die Gedanken nur angucke, dann ist das erstmal keine Meditation, dann ist es einfach nur im Stille sitzen und denken. Aber was es da geht, da ist jetzt der Gedanke über, warum sitze ich denn eigentlich hier, macht das überhaupt Sinn und so, da habe ich mich schon wieder verfangen in dem Gedanken. Ja. Ich sehe einfach nur, ich denke über Meditation nach und lasse den Gedanken aber ziehen. Dann kommt der nächste Gedanke über, ich wollte doch später Nudeln machen, ich brauche ja noch das und das. Dann lasse ich den aber auch ziehen und jag dem nicht auch noch hinterher. Und das ist so die Schwierigkeit, die man üben muss.
Das stelle ich mir gerade sauschwer vor.
Ja, es ist am Anfang auch ein bisschen anstrengend, weil wenn du Meditation das erste Mal machst, dann merkst du eigentlich, wie viele Gedanken da sind, weil du nie Ruhe hast, weil du eigentlich immer Beschallung hast. Aber was dann irgendwann wird das ein bisschen einfacher und dann stellt sich Ruhe ein, ja? Und man sieht auch irgendwie, ich bin nicht diese Gedanken, die ziehen einfach nur, das Denken geschieht mir. Und ich muss diesem Zug an Gedanken auch nicht aufspringen. Das Schöne ist, wenn du dann irgendwann das halt oft übst durch Meditation und auch Achtsamkeit irgendwie in deinem Leben dann irgendwie eine Chance gibst, ist irgendwann passiert irgendwas Schlimmes und du denkst, oh nein, als nächstes könnte noch das passieren und das und das und das. Und du erkennst irgendwann, das sind nur Gedanken. Ich lasse die jetzt mal weiterziehen. Hm. Und denk aber über diese Sorgen nicht weiter nach oder was alles passieren könnte. Weil das bin nicht ich, das sind einfach nur Gedanken, die mein Gehirn produziert. Also man hat 5 primäre Sinne, kennt man. Und dann gibt es die Gedanken als 6. Sinn, kann man das so beschreiben. Das Gehirn, dessen Aufgabe ist einfach nur zu denken. Das will Probleme lösen. Und das hört damit halt nie auf.
Ich dachte mir, das wäre ADS.
Ja.
Weil ich das ja bei mir selbst auch sehe. Also es ist ja das, ich sitze vor manchen Leuten, die erzählen mir was und ich denke mir nur so, ja, da muss ich noch das und das und das und das und das und höre so mit einem Ohr nur noch hin, weil ich irgendwie noch ganz viele andere Sachen dabei parallel im Kopf habe. Mhm. Deswegen ist der Podcast auch ein bisschen Selbsttherapie, damit ich den Leuten einfach auch mal zuhöre. Damit ich nicht immer die Leute unterbreche und sage, ja, ich wollte dazu auch noch was sagen. Ja, also mache ich zwar oft genug, aber sollte ich mal beobachten. Ich dachte immer so von wegen, vielleicht ist es eine Form von ADS, dass du einfach nicht in der Lage bist, das zu machen, aber das ist, glaube ich, auch bei sehr vielen Menschen so, dass du einfach nicht einfach mal Gedanken ziehen lassen können, wie du so schön sagst.
Ja, ist ja immer die Frage, reflektierst du noch oder bist du schon am Grübeln, ja? Planst du noch oder machst du dir schon Sorgen? Weil oft verschwimmen halt diese Grenzen und man denkt, ja, ich denke ja nur über Sachen nach, über reflektiere nur, aber dann grübelst du Sachen zu Tode oder machst dir Sorgen über Sachen. Sorgen ist eh so ein Thema, ja? Sorgen haben gar keinen Wert mehr in unserem Leben, ja? Wenn du im Flugzeug sitzt und Angst hast, das Flugzeug könnte abstürzen und dann landet es am Ende, und hast die ganze Zeit Sorgen gemacht, hattest die ganze Zeit die schlechte Zeit, weil du dir Sorgen gemacht hast und am Ende ist ja gar nichts passiert. Aber wenn du im Flugzeug sitzt und machst dir die ganze Zeit Sorgen und es stürzt ab, dann haben sie ja auch nichts gebracht. Stürzt doch eh ab, ja? So.
Ja. Das sage ich öfter Leuten bei Prüfungsangst, so von wegen, ihr Leute. Oder bei Dingen, die nächste Woche passiert das und das und das wird garantiert ganz schrecklich. Und dann machen die sich eine Woche Gedanken über irgendeine Situation, die in der Zukunft liegt, die aber eigentlich relativ alltäglich für andere Leute ist. Hm. Ich habe jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich habe kein Beispiel, ja. Aber das ist so abstrakt, aber das höre ich halt oft so. Da macht man sich die ganze Zeit einen Kopf wegen irgendeinem Quatsch und am Ende ist es so, ja, das war in 10 Minuten vorbei und gut war's. Ja, und das ist das mit dem Flugzeug, das stimmt schon, ja. Ich meine, wenn du drin sitzt, sitzt du drin. Ja, also die Wahrscheinlichkeit zu überleben, wenn es abstürzt, ist und wenn du halt gelandet bist, dann hast du dir die ganze Zeit umsonst Sorgen gemacht.
Aber das ist die Sache, wenn du gegenwärtig bist, also wirklich im Hier und Jetzt, auch so ausgelutscht, dass man das sich oft anhört, dann bist du nicht in der Zukunft, weil Sorgen existieren nur in der Zukunft. Und Sorgen sind, und Und Zukunft ist immer Fantasie. Das tritt ja nicht ein. Und der Rest ist Vergangenheit. Den kannst du ja nicht ändern. Und da brauchst du auch nicht drüber nachtrauern, weil du es ja nicht ändern kannst. Wenn du also in der Gegenwart bist, dann ist alles in Ordnung. Hm. Ja, und das musst du aber lernen, ja, weil du tendierst die ganze Zeit im Kopf. Die Wissenschaft sagt irgendwie so, dass du 2/3 deines Lebens eigentlich nur in Zukunft und Vergangenheit verbringst und eigentlich dein Leben gar nicht wahrnimmst. Das ist eigentlich erschreckend. Und das zu ändern ist eigentlich nicht edel, sondern
sinnvoll.
Sinnvoll, ja. So, warum sollte man das nicht tun, ja? Ja. Ich sag, niemand sollte jetzt, muss jetzt direkt der große Yogi werden, aber wenn du in deinem Leben versuchst, einfach ein bisschen achtsamer zu sein, ein bisschen drüber nachdenkst, was du denkst, weil ein Gedanke ist eigentlich wie eine Saat. Du kennst das vielleicht aus dem Thalamus. Ich muss mich mal entschuldigen für diese ganzen Phrasen und Geschichten. So, ich spreche gerne in Metaphern und so.
Dann hau aber raus.
Aus dem Talmud kennst du vielleicht das so, achte auf deine Gedanken können zu Worten werden, deine Worte können zu Handlungen werden, deine Handlungen zu Gewohnheiten, deine Gewohnheiten zu deinem Charakter und dein Charakter wird zu deinem Schicksal.
Ja. Habe ich schon mal gehört. Auf Instagram gelesen, in irgendeinem tollen Ding mit einem Sternenhimmel im Hintergrund.
Ist leider sehr verwässert, ja. Da, aber die Grundaussage ist eigentlich nur, wenn du Dinge oft genug sagst, werden sie wahr. Mhm. Wenn du dir die ganze Zeit sagst, ich kann das nicht, dann ist das selbsterfüllende Prophezeiung, dann wirst du es auch irgendwann nicht können. Aber wenn du dir sagst, ich kann das, ich schaff das, und du passt nur auf, was du darüber denkst, dann änderst du effektiv dein Leben.
Das hat mir persönlich geholfen, unabhängig von dem ganzen deepen Zeug, was du gerade gesagt hast, ist es das Ding, wenn ich was nicht kann, sage ich mir, ja, dann lernst du es halt jetzt. Dann setze ich mich hin, ich kann das nicht. Gut, es gibt Dinge, die werde ich jetzt, also ich werde jetzt nicht anfangen können, irgendwelche Sachen zu programmieren oder sonst was, aber wir leben in einer Zeit, in der man sich, glaube ich, hier alles an Wissen, was man nicht hat, irgendwie aneignen kann. Und das gibt mir eine sehr große Sicherheit, weil ich meinen Weg gehen kann, ohne mir Sorgen zu machen, ich komme in eine Situation, in der ich nicht mehr weiter weiß, sondern ich weiß, ich kann mein Smartphone zücken und kann es googeln, weil es wird eine Lösung irgendwo sein.
Ja.
Und selbst wenn die Lösung dann irgendwie scheiße ist, es wird eine sein. Und ich muss nicht alles wissen, aber ich muss irgendwie wissen, wie ich darauf zugreifen kann. So sehe ich das dann in der Form. Und wenn ich mich hinstellen würde und sage, nee, das kann ich nicht. Ey, Leute, nee. Das akzeptiere ich aber so vielen Leuten mit. Nee, ich kann kein. Also mir fällt nicht mal ein Beispiel ein, wo man sagen könnte, ich kann irgendetwas nicht.
Also die Frage ist dann immer, wie kommst du vom Ob zum Wie? Das ist nicht die Frage, ob du es kannst, nur wie kannst du es umsetzen? Also ich bin zwar kein Fan von gibt's nicht, nee, wie heißt das? Geht nicht, gibt's nicht, weil irgendwo gibt es Grenzen immer, ja.
Ja.
Aber die eigenen Grenzen setzt du ja trotzdem selber. Wenn du sagst, ich kann das nicht, dann klar kannst du das nicht. Aber das ist sowas Tiefsitzendes, wo kommt das her? Versuch das doch mal aufzulösen und irgendwie mal Sachen zu können.
Ja.
Sei doch nicht mal Opfer deiner Umstände, ja.
Ich will zumindest mal versucht haben. Ich will mich nicht hinstellen und sagen, nee, das, wie man kleinen Kindern sagt, probier doch erst mit den Rosenkohl, bevor du sagst, ich esse nicht. Habe ich jetzt auf der Arbeit bei ganz einfachen Dingen, wie irgendein Gerät ist kaputt und dann sagt mir der Mitarbeiter, Sascha, das und das ist kaputt, wir brauchen einen Mechaniker. Lass mich doch mal gucken. Ja, was willst du denn machen? Ich will es mir mal angucken, bevor wir jetzt hier gleich jemand rufen. Ja, also bei uns ist ein Vogel in den Abluftdings vom Trockner geflogen. Ja, klingt komisch, ja. Irgendwie hat er da was aufgedingst und hat da irgendwas reingelegt. Das hieß, der Trockner ist heiß gelaufen und da hat die Sicherung rausgehauen. Und dann so, ja, da ist irgendwas kaputt, da kam Rauch raus. Aus dem Trockner, ja, da kam Rauch raus. Ja, wir müssen jemand rufen. Ja, lass doch mal gucken, woran es liegt. Dann mache ich den Schlauch ab, ist da ein Vogelnest drin. Sag ich mir, vielleicht liegt es daran.
Ja, vielleicht.
Also, und dann können wir das vielleicht rausnehmen und dadurch ist das Problem jetzt irgendwie gelöst. Aber nicht mit so einem, scheiße, jetzt ist der Trockner kaputt, jetzt muss ich wieder ihn rufen, das kostet wieder einen Arsch voll Geld. Also, nee, dann gucke ich es mir jetzt mal an und dann wird das jetzt mal gelöst. Wenn ich keine Lösung finde, kann ich immer noch irgendwie mal schauen. Aber ich will nicht immer sofort bei jedem Problem sagen, ich brauche jetzt jemanden, der für mich das Problem löst.
Mhm.
Ja, weil du musst ja irgendwie, also das ist natürlich, das kenne ich von vielen Menschen, die immer sagen, ich kann das nicht, ich weiß nicht genau, wie das geht und jemand muss mir sagen, wie das geht. Nee.
Ja, das ist oft das, oft Angst hinten dran, irgendwie, ich habe das noch nie gemacht, ich kann das noch nicht. Ich nehme mich da selber gar nicht raus. Aber weißt du, der Feige stirbt 1000 Tode und der Weise nur einen. Wenn du irgendwas nicht kannst, probier es wenigstens mal. Da musst du vielleicht einmal durch die Angst, aber hast nicht 10-mal die Situation, dass du sagst, oh, ich muss wieder jemand fragen, ich kann das ja nicht allein und dies und das, weil die jedes Mal diese Angst blockiert.
Deswegen spiele ich jetzt Lotto. Wenn ich nicht Lotto spiele, werde ich nie gewinnen. Ich sage, das ist sau dumm. Ich weiß, dass Lotto spielen das Blödeste ist. Du als Informatiker kannst mir ja schon sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber das weiß ich auch als Mathe-Leistungsschüler. Ich konnte zwar nichts, aber Stochastik konnte ich. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie im Lotto gewinnen werde. Aber wenn ich nie spiele, werde ich auch nie gewinnen.
Das ist absolut richtig.
Und ich spiele ja mit System.
Das ist alles, was zählt.
Das ist alles, es ist, fehlt einfach nur ein System.
Nein. Aber weißt du, ich sehe das auch so, wenn du jetzt Spaß am Spielen hast, ja, und dir das so ein bisschen Hoffnung gibt oder auch nur eine Idee, veränderst du dein Leben ja trotzdem positiv, auch wenn es nur das Gefühl davon ist. Weil ich erlebe oft auch nicht einen wirklichen Abenteuer, aber ich begebe mich gern in diesen Bewusstseinszustand Abenteuer. Und viele Leute machen krassere Sachen als ich, aber wenn es sich für mich wie ein Abenteuer anfühlt, ist es doch egal.
Ja, also das, und gerade du bist ja ein abenteuerlicher Typ.
Ja, oder weniger, ja.
Ich meine, wir sehen, wo du überall rumreist. Du hast, also ist das Reisen vielleicht auch irgendwas, was spornt dich denn da so an, dass du sagst, ich will reisen? Du gehst ja nicht reisen, damit du Fotos davon machen kannst. Du machst Fotos, weil du reist.
Genau, ja.
Ja.
Da gibt es auch immer den Unterschied zwischen der Person, die irgendwo hingeht, um ein Foto zu machen. Mhm. Ich gehe an Plätze an, die sonst keiner geht, um ein Foto zu machen. Und ich komme halt nur an den Platz überhaupt, weil ich ein Foto machen will.
Du willst ja den Platz erleben. Und das ja, Foto nutzt klar. du, um das Ganze einzufangen. Also das ist, ich meine, ja, also das habe ich ja schon mal gehört von dem Christiane, die gesagt hat, so, wir mussten dann irgendwie, weiß ich nicht, einen halben Tag irgendwo hinlaufen, damit der Conny 3 Fotos machen konnte. Ja. Aber am Ende war es ein schöner Weg dorthin. Man hat also auch, das ist was, woran man sich danach noch erinnert. Und man hat vielleicht auch etwas erlebt oder etwas gesehen, was man so nicht gesehen hätte, wenn man nicht da einen Plan gehabt hätte, um zu sagen, ich gucke mir das jetzt mal an. Und nur das sich anzugucken, um dann wieder zu gehen, wäre ein bisschen,
ja
dann fängt man doch lieber ein bisschen was von der Situation, von dem Moment nochmal ein.
Das Ganze ist halt sehr nachhaltig. Also alles, was ich in meinem Leben in dem Aspekt irgendwie erlebt habe, das bleibt mir ja für immer. Und deswegen ist das für mich irgendwie so wichtig geworden. Also das ändert sich vielleicht auch irgendwann. Also alles im Leben ändert sich irgendwann. Das ist so, nichts ist konstant. Aber alles, was ich irgendwie mitnehmen kann, was irgendwie gefühlt mein Leben bereichert, warum denn nicht?
Sagt dir dieses Positive Mental Attitude Ding was, dieses PMA? Das ist so eine Richtung im Hardcore. Ich will da jetzt gar nichts falsch sagen. Also dem Hardcore, die Musik, man kennt das ja. Alle hauen sich auf die Fresse und trinken keinen Alkohol und sind straight edge. Oder eben, man trinkt was und haut sich trotzdem auf die Fresse beim Tanzen. Mhm. Und da gibt es ja diese PMA-Einstellung. Da gibt es ganze Bands, die das verkörpern. Die sagen so Dinge, positive state of mind und so. Also immer positiv sein. Das ist ja schon fast toxisch. Das ist ja die toxische Positivität. Die immer so, ich muss in allem das Positive sehen. Das wird alles total toll. Und ich muss total auch positiv auf all meine Menschen um mich rum losgehen. Und wenn du dann halt so einen Volltätowierten siehst, der mit seinen Piercings überall kommt und sagt so, ey, cool, dass du da bist. So, Alter, was ist mit dir los? Ey, wir kennen uns gar nicht. Also, das ist so, da ist so ganz viel Positives drin. Ja. Ja, also wir haben jetzt gar nicht drüber geredet, dass es ums Positivsein geht, sondern eher um das eigene Selbstfinden, beziehungsweise auch im jetzt, Hier und Jetzt sein. Aber wie stehst du denn zu diesem totalen Positiven?
Also prinzipiell geht es ja eigentlich darum, irgendwie mal seine Gefühle wahrzunehmen und zu merken, man ist nicht seine Gefühle, und Angst und Trauer kann man einfach zum Beispiel auch wahrnehmen, oder Wut kann man auch einfach wahrnehmen. Es gibt ja auch keine negativen Gefühle. Jetzt aber Toxic Positivity ist echt ein Problem, weil wenn Leute jetzt so sagen wird, ah ja, Hals- und Beinbruch oder wird schon wieder oder Good Vibes Only, das bagatellisiert die Probleme von anderen Menschen. Ja. Ich sehe dadurch den anderen Menschen nicht, der hat echt ein Problem, und ich überspiele das mit einem wird schon wieder. Der andere Mensch will gesehen werden, ja, und dann das Einzige, was dann heißt, ist, ja, ich höre dir zu, oder was kann ich für dich tun?
Man will ja, dass das Leid wahrgenommen wird. Oder dass man, ich leide hier gerade und ich möchte, dass du es wahrnimmst. Und wenn dir jemand sagt, oh ja, du hast ein Problem, ah, das wird schon wieder. Morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Mhm. Das ist lauter solche Floskeln, die man so früher auch die Eltern rausgehauen haben, die jeder raushaut eigentlich, heute auch noch.
Weißt du, du bist doch der Ratschlagpater. Ja,
ja. Aber, Hashtag Ratschlagpater.
Aber weißt du, Ratschläge sind halt Schläge. Ja. Wenn ich jemandem einen Ratschlag gebe, dann stülpe ich ihn eigentlich ja nur meine Weltsicht über. Sein Leben sieht natürlich total anders aus. Ich bin großer Fan, Menschen Impulse zu geben. Wenn ich heute Abend jemanden einen Impuls gegeben habe, irgendwie eine Sache in seinem Leben vielleicht mal anzuschauen, dann ist das ja eine gute Sache. Aber ich würde niemandem jetzt sagen, ja, mein Ratschlag ist jetzt jedem Achtsamkeit, du musst jedem achtsam gehen, jeden Morgen meditieren. Das ist eine sehr gute Sache, die du in deinem Leben machen kannst, aber der Ratschlag ist halt trotzdem, wäre ja sehr subjektiv.
Das ist, ich sollte es vielleicht Lifehack nennen.
Lifehack bin ich ein großer Fan von.
Lifehacks. Ja, früher sagte man Trick 17.
Ja, kenne ich auch noch.
Okay, Trick 17. Ja, aber ich finde, Ratschlagpater klingt immer so schön. Meine Ratschläge sind ja auch meistens nicht so gut. Das muss ich ja ehrlich mal zugeben. Also, naja, eine CD und ein Bleistift sind kein guter Pizzaschneider.
Also, ja, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ne?
Ja, tut's nicht.
It ain't stupid if it works.
Ja, ich glaube, es funktioniert halt nicht. Ja, ich habe letztens einen geilen Lifehack bei mir gemacht in der, oh, das muss ich mal erzählen. Herberge, Spülmaschine kaputt. Das Gewinde ist von dem Ding, das Ding, was unten in der Spülmaschine ist, was sich dreht, das so Wasser hochspritzt.
Ich weiß, die Arme da.
Der Propeller, ja. Den müssen wir mal, wir haben so eine Industriespülmaschine, manchmal rausschrauben, um dann unten sauber zu machen und dann wird das wieder reingeschraubt. Jetzt ließ das Ding sich nicht mehr reinschrauben. Ist beim Reinschrauben immer irgendwie rausgefallen. Habe ich einen Handwerker gerufen. Und er hat gesagt, ja, das Gewinde ist kaputt, wir müssen ein neues Teil bestellen. Also ich habe den nicht nur deswegen gerufen, sondern auch wegen einer anderen Kleinigkeit. Und er hat gesagt, ja, dann können Sie die halt jetzt erstmal nicht mehr benutzen. Wir haben 3 Tage das Ding nicht benutzt. Da habe ich mir gedacht, Moment mal, das Gewinde ist durch? Also nicht durch, also einfach nur ausgeleiert. Dann habe ich mir ein bisschen Klebeband genommen, so ein Plastikband-Ding, und habe es einmal um die Schraube gedreht und habe es dann wieder festgeschraubt. Jetzt hält das Ding bombenfest und wir können es immer noch benutzen, bis das Ersatzteil da ist.
Aber bloß gedacht, nicht anfassen.
Das habe ich auch allen gesagt, es wird nicht mehr rausgeschraubt, bis der Handwerker da ist. Ja. Aber es funktioniert. Und das ist so, da denke ich mir, ach, das ist jetzt ein guter Ratschlag. Leute, wenn ein Gewinde überdreht ist, einfach mal Klebeband drumherum machen.
Funktioniert immer.
Da bin ich ganz allein drauf gekommen. Hat noch keiner vor mir gemacht. Punkt. Ja, Achtsamkeit. Wolltest du noch was zu dem Thema sagen? Sonst würde ich dir andere Fragen stellen.
Bitte.
Ja. Schieß los. Conti, was du auch viel machst oder viel gemacht hast, du bist viel Rad gefahren.
Das stimmt.
Fährst du noch viel Rad?
Aktuell wenig. Ja, ich gehe hier und da joggen, so, ja, mache hier ein bisschen Sport. Das hat sich immer ein bisschen versprengt. Die meisten Hobbys, die man hat, die haben am Anfang eine Enthusiasmusphase, dann haben die ein Plateau und dann ist das meistens so ein Hoch, runter, hoch, runter. Ja. Ja. Bei mir hat sich dann alle mit der Gruppe so ein bisschen versprengt, mit denen ich viel gefahren bin. Und dann habe ich es ein bisschen alleine gemacht und irgendwann war der Reiz aber ein bisschen weg. Das waren aber viele Jahre, in denen ich gefahren bin. Ich will aber auch wieder mehr fahren, habe auch demnächst mal vor, wieder zu fahren.
Ja. Also das sind Sachen, an die habe ich gedacht, so was frage ich einen Conti? Das ist zwar irgendwie ein Kummel, aber ich denke an die ganzen Fotos, die du sonst mit dem Rad gemacht hast, wenn du das Rad irgendwo, wo du warst, einfach hochgehoben hast. Mhm. Das war so, ach, da ist er wieder, der Conti-Move. Ja, machen das andere Leute auch oder ist das dein Ding?
Nee, ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkam. Ich habe irgendwo jemanden mal gesehen, wie er nach dem Rennen so ein Fahrrad hochgehalten hat. Und da habe ich gedacht, das ist ja, irgendwie sieht das so heroisch aus. Jawohl, ja. Das will ich irgendwie auch machen. Da habe ich gedacht, ey, komm, dann mache ich das doch an geilen Plätzen, so für mich irgendwie, um da irgendwie so mein Biene-Maie-Heftchen voll zu machen an coolen Plätzen, an denen ich dann mein Fahrrad hochhalte.
Dein Fußball-Panini-Heftchen
voll. So ungefähr, genau.
Ja, Jogi Löw fehlt mir noch. Jogi Löw war, glaube ich, nie ein Panini-Heftchen, seitdem war Trainer. Egal.
Aber das, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich war dann mal in einem Mountainbike-Park. Ich war niemand, der immer sehr hart gefahren bin, auch nicht so mit Fullface-Helm und so. Und dann waren wir in Österreich, bin irgendwo runtergefahren, bin direkt hingefallen, so auf die Rippe. Und dann, tut schon gut weh, aber trotzdem den ganzen Trail runtergefahren. Dann wieder in den Lift, wieder hoch, nochmal runter, in den Lift hoch, wieder runter. Und abends so, woran merkt man eigentlich, dass eine Rippe gebrochen ist, ja? Mal kurz gegoogelt, früher hat man so von den Seiten draufgedrückt auf die Rippen, ja? Dann haben wir das ausprobiert, ich bin weiß geworden und die Christiane hat mich ins Krankenhaus gefahren. Rippe gebrochen.
Ah, war die Rippe gebrochen?
Ja, aber ich hatte so viel Adrenalin, dass ich doch noch zweimal hochgefahren bin und wieder runter, ja?
Um Gottes Willen, oh Gott.
Was übrigens für Achtsamkeit eine sehr gute Sache ist, das ist so ein Lifehack, ist Extremsport. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel einen Trail runterfährst, das zwingt dich ins Hier und Jetzt. Du kannst nicht über die Zukunft nachdenken, wenn du hochkonzentriert sein musst, weil dein Leben vom abhängt. Und das ist einer der Gründe, warum manche Menschen so süchtig nach Adrenalinkicks werden.
Ja, oh, das kann ich nachvollziehen, ja. Ich meine, wenn ich aus dem Flugzeug springe, denke ich nicht drüber nach, weil ich falsch springe, werde ich nicht darüber nachdenken, was ich heute Mittag einkaufen gehe.
Dann bist du im Hier und Jetzt. Und dann, deswegen fühlt sich das oft so intensiv an, weil du so lange Phasen davon dann hast.
Ach ja. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber stimmt, du bist bei solchen Sachen immer im Hier und Jetzt. Deswegen auch immer so, oh, heute springe ich mal vom 10-Meter-Brett oder heute.
Es sollte jetzt nicht das Mittel dafür sein, ja, aber das ist trotzdem interessant zu wissen.
Wenn man keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, sondern einfach nur kurz den Kick will, dann ist das vielleicht guter Ratschlag, danke schön.
Jetzt so machen. Das sollte eher ein Impuls sein.
Lass das mit der Achtsamkeit, Fallschirm springen und Trail runterfahren und am besten nicht die Rippe brechen. Die großen Tipps. Nein, aber klar, das. Nachts ein bisschen verständlicher. Genau, wir hatten noch ein Ding auf der Liste, was man kurz anschneiden kann. Wir spielen beide gern Videospiele. Mhm. Mhm. Und vielleicht kann man da sogar fast einen Bogen schlagen. Beide lieben ja alles Souls-mäßige. Die ganzen Dark Souls-Teile und so weiter. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe noch kein Dark Souls durchgespielt. Ich habe immer nur alles sehr weit gespielt.
Okay.
Habe aber Sekiro sehr gut durchgespielt. Aber
das habe ich nicht durchgespielt.
Ja. Ja, war eher mein Spiel. Ja. Ich habe auch alle Nios durchgespielt. Die hast du wegen die der sind,
ja, hat mir nicht gefallen.
Ja, jetzt wird es sehr, sehr speziell und so. Aber man hat ja da auch so ein gewisses Belohnungsgefühl, was wir dadurch ja bekommen.
Risk-Reward.
Und ich glaube, also wenn du Dark Souls spielst, musst du ja auch im Hier und Jetzt sein.
Ja. Musst
du das? Ja, im Prinzip ja.
Je nachdem, wie groß der Verlust ist, den du erleiden kannst. Wenn du jetzt zu einem Boss rennst, ja, und machst den gerade zum vierten Mal oder zum siebten Mal und kriegst nochmal auf die Fresse, dann brauchst du jetzt nicht konzentriert sein, probierst es halt nochmal. Aber wenn du auf einmal das erste Mal durch die Nebelwand gehst, hast einen Sack voll Seelen dabei, dann denkst du an nichts anderes.
Ja, ja, ja. Ja. Dann bist du, das ist Adrenalin. Ja. Das ist komisch. Ne?
Das fühlt sich gut an.
Das können Leute, die nicht zocken, können das nicht verstehen. Aber allein dieser Reward, wenn du sowas schaffst, oder beim First Try, du gehst da rein, denkst dir, ich darf das jetzt nicht verlieren. So wie der Frust, wenn du aus Versehen von einem Balken fällst. So, oh nein, nein, um Gottes Willen. Das ist so groß, also so groß ist es bei keinem Videospiel. Und so involviert war ich auch in noch kein Spiel wie in diese. Deswegen, ja.
Die Motivation, auch wieder aufzustehen, ist dann immer wieder, dann, man springt quasi über seinen eigenen Schatten dann jedes Mal. Du kennst das, wenn du, irgendwann hast du mal die Stelle gehabt, wo du extrem viel verloren hast und wolltest eigentlich nicht mehr weiterspielen.
Ja, aber dann hab ich mir trotzdem gedacht, nee, ich lass mich nicht besiegen von diesem programmierten Stück Bits und Bytes. Ich gehe da jetzt hin und mach das, denn es ist möglich.
Ja. Und das ist vor allem immer fair, auch wenn es sau oft unfair wirkt und aussieht, aber meistens bist du halt selber das Problem. Und du überkommst ja eigentlich nur deine eigenen Probleme, indem du halt irgendwie besser wirst und Schemen erkennst.
Ja, ja, das ist ja Sekiro Genichiro Asahina auf dem Turm.
Ja.
Hallo. Da ist, ich habe eine Woche gebraucht, bis ich ihn geschlagen habe.
Aber das Gefühl, das kann ja keiner nehmen.
Nee, das war der Hammer. Das war eine Woche, wo ich jeden Abend mich mal eine Stunde, zwei hingesetzt habe. Ich versuche ihn nochmal. Und du hast gemerkt, wie du besser wirst, aber wie er immer noch stärker ist als du. Und das ist so ein, das kann man nicht beschreiben, was dieses Spiel mit einem gemacht hat. Also ich fand das wirklich sensationell. Ja. Das war so wunderschön. Mhm. Und dann der Sieg über ihn. Und dann hatte ich einfach das Spiel einfach, dann hatte ich es im Kopf. Dann konnte nichts mehr schief gehen. Also es konnte immer was schief gehen, aber dann war es Unachtsamkeit von mir. Unachtsamkeit. Ja, aber dann bin ich da durchgerusht und bis ich dann halt beim letzten Endgegner war, der einfach nur noch unfair war. Das muss man ja wirklich sagen. Aber als ich es dann durch hatte und New Game Plus, halbe Stunde, bis ich wieder am Turm bei Genichiro war, First Try gelegt.
Das ist krass.
Das war so, wow. Weil ich einfach wusste, ich weiß, wo der ist, ich will da jetzt sofort hin und ich will den nochmal versuchen. Und dann bin ich dahin, First Try, hab ihn kaputt gemacht, hab gedacht, krass, das war geil. Dann habe ich das Spiel auch weggelegt und habe gesagt, das habe ich gebraucht. Das war's jetzt. Das hast du gut gemacht. Ja. Aber das gibt einem einfach ganz viel.
Es ist interessant, dass ich in so Spielen furcht gut anfühlen kann. Ja? Du hast ja die ganze Zeit die Angst, was lauert um die Ecke. Ja? Und du bist eigentlich die ganze Zeit emotionsgetrieben, auch mit Wut auf bestimmte Sachen.
Ja. Du bist aber nicht so ängstlich wie jetzt bei einem Horrorfilm oder bei einem Silent Hill. Oh, ich bin total wehrlos und jetzt könnte ein Jumpscare kommen und irgendwas kommt um die Ecke.
Ja.
Nee, da kommt jetzt was und will mir auf die Fresse hauen. Und jetzt musst halt ein bisschen aufpassen, dass du da jetzt nicht auf die Fresse kriegst. Und da läufst du, wie vorsichtig man am Anfang durch solche Level läuft und wie man dann irgendwann mit einer Selbstverständlichkeit. Demon's Souls ist das beste Beispiel, die erste. Also ich meine, ich habe es auf der PS3 noch gespielt, du wahrscheinlich, PS5 hast du nicht, oder?
Nee.
Genau. Das muss ich irgendwann dann nochmal nachholen, aber Demon's Souls, erste Ding, bis ich da irgendwann einmal annähernd durch war, habe ich, weiß nicht, Stunden gebraucht.
Ja.
Und heute weiß ich immer noch ganz genau, wo da jeder Gegner steht und laufe da einfach durch. Ja, ach, das ist ein schönes Gefühl. Große Empfehlung, ein Ratschlag von mir wieder mal, spielt alle bitte Souls Games, es macht Spaß.
Reihe ich mich
gut ein. Es gibt euch was. Es gibt euch ganz, ganz viel. Hast du noch was mitgebracht, worüber du reden möchtest?
Wahrscheinlich sehr viele Dinge, die mir aber später einfallen. Ja.
Das ist ja nicht schlimm, weil man kann ja solche Dinge sich notieren und wir können dann beim nächsten Mal nochmal drüber reden.
Vielleicht, ja.
Vielleicht. Aber was mir noch kommt, weil ich habe das vorhin angeteased und ich wollte das jetzt nicht, wollte deine Achtsamkeitssache nicht unterbrechen, weil das einfach nicht reingepasst hat.
Mhm.
Ich habe über Instagram geredet und über Werbung und darüber, was ich angeboten kriege und so weiter. Und wusstest du, dass du deine Werbeinteressen bei Instagram sehen kannst?
Ich hätte es vermutet vielleicht.
Du musst wirklich, das ist ein sehr weiter Weg. Du musst irgendwie Einstellungen, Datensicherheit und dann Daten einsehen oder sowas und dann ganz nach unten scrollen und da gibt es Werbeinteressenanzeigen und das ist eine Liste, die ist, ich glaube, das sind 200 Begriffe.
Mhm.
Einfach nur Dinge, die Instagram mit dir verbindet. Das ist dann, bei mir steht dann da drin, New Balance Schuhe zum Beispiel. Ja, also, ja, gut, ich habe New Balance an. Aber da sind auch manchmal Sachen drin. Ich habe mir mal Sachen rausgeschrieben, die sich für mich, also das sind jetzt nur ein paar, ich habe die vorhin mal einfach schnell runtergeschrieben, Dinge, die meine Werbeinteressen angeblich sind. Werbeinteressen, du guckst gerade nach, ne?
Ja, ja, das
interessiert mich. Ja, okay, guck mal, ja, das ist wirklich spannend. Ja? Werbeinteresse von mir, Tisch.
Ja.
West Coast Hip-Hop, Atlanta Hip-Hop und Korean Hip-Hop. Hip-Hop im Allgemeinen ist sehr, sehr vorhanden. Du musst bei Sicherheit musst du gehen.
Sicherheit, ne? Okay.
Sicherheit und dann Daten einsehen und dann ganz nach unten scrollen. Und da kommt es dann.
Ja, das hab ich mir auswendig, ne? Ja, also, kann ich das denn bearbeiten?
Nee.
Oh, das ist schade.
Du siehst es einfach nur, was. Irgendwie ist dein Ding abgestürzt.
Ja, so, das ist anscheinend zu viel Daten.
Zu viel Daten, wer weiß. Ja, aber da wird mir alles Mögliche. Also, manche Sachen stimmen ja. Zum Beispiel kriege ich Tätowierungen angezeigt als Thema. Veganismus wurde mir angezeigt. Dachte ich mir, Veganismus ist für mich jetzt auch sehr, ja, finde ich interessant, aber gut. Gaming und so natürlich auch immer wieder. Aber auch so Sachen wie Investmentbanking, Motorräder. Auch als Thema für mich Instagram stand einfach als Werbung drin.
Ja,
Thema
okay.
Für mich Instagram. Und, ja, und Vaterschaft.
Das war ja auch
drin. Das war, okay.
Vielleicht wissen die mehr als du.
Ich glaube, die wissen mehr als ich.
Aber ist doch interessant, guck mal hier so. Kennen EOS 7, Foto und hier Reisen, Stress Relief, Pixel, Klettern, Radfahren. Das spiegelt ja wirklich mich wieder.
Ja,
aber auch Autos, ich interessiere mich ein Scheiß für
Autos. Ja, genau, Motorräder sind mir so scheißegal, aber es wird mir angezeigt. Mhm. Es ist wirklich interessant, was die mit dir, und die assoziieren ja alles mit dir. Das Schönste ist, dass man
mir Narzissmus, ja, das passt jetzt gar nicht so sehr, aber
ja, aber interessant fand ich bei mir, weil mein Instagram ist sehr so modelfrei und sowas. Also ich kriege nie irgendwie Models oder so angezeigt. Das wird da nie thematisiert. Das kommt nicht mal bei meinen Werbeanzeigen vor. Ich habe, wenn du auch auf den Suchen-Button bei mir klickst, kommen immer nur Promi-News über irgendwelche Trash-Promis, weil ich das einfach unfassbar gerne gucke, weil es mich einfach runterholt. Mhm. Und Rezepte. Dafür nutze ich Instagram. Und das zeigt es mir dann irgendwie so an. So, deswegen, ja, Baugewerbe ist auch ein Thema für mich offenbar.
Wenn das so ist, dann ist
es. Ja, also wenn Instagram mir das sagt, kein Wunder, wenn ich mir manchmal so die Sachen angucke, ich kriege zum Beispiel nie Wish-Werbung.
Ich auch nicht mehr.
Früher habe ich das öfter gehabt, mittlerweile ist Wish für mich kein Thema mehr.
Was Facebook, Instagram von mir will, die wollen, dass ich von Socks Socken kaufe.
Oh ja, ja, bei mir auch.
Ganz.
Ich habe mal Werbung gekriegt für Wegwerfsocken. So irgendwie 36 Stück, 10 Euro oder so.
Schrecklich.
Die trägst du einmal und kannst du dann wegwerfen. Die beste hygienische Lösung, Wegwerfsocken. So, nein, das ist eine total schlimme Lösung.
Also das ist ja, aus hygienischen Gründen ist das gar nicht mal so schlecht. Ja,
aber Klimakiller schlechthin. Ja, Fridays for Future trägt diese Socken.
Ich hab in dem Hörbuch gestern erst gelernt, was der Unterschied zwischen Frische und Sauberkeit ist. Sauberkeit ist Schmutz entfernen und Frische ist quasi von Bakterien und Keimen entfernen.
Echt? Ich hätte Frische jetzt assoziiert mit irgendwas wie kurz mal Deo drauf.
Ja, dieses Werbefrisch hat man so, assoziiert man so mit guten Gerüchen und.
Ja, ja, ja. Ja. Das war früher ein Klassiker als auch wieder ein Lifehack von mir, ein Ratschlagpate. Früher, als ich in der Herberge noch sehr jung war und noch nicht der Chef war, haben mir andere Mitarbeiter immer mal so Ratschläge gegeben, wie man gut wegkommt beim Chef. Es ist blöd, wenn man dann plötzlich selbst der Chef ist und alle wissen, oh scheiße, die können mir jetzt nicht mehr bringen, die Moves. Zum Beispiel, wenn die Putzfrau nicht da war und man keinen Bock hatte zu putzen, einfach durchs Haus gehen und Desinfektionsspray versprühen. Im ganzen Haus. Mhm. Dann kommen Leute rein und sagen, hier ist aber sauber.
Ja.
Weil sie sofort riechen, oh, hier ist aber frisch und sauber. Da ist mir so, okay, toller Trick. Heute sage ich, okay, hier riecht es aber ganz schön gut. Ich gucke mir mal die Klos an.
Ja. Ja, der Mensch ist sehr leicht beeinflussbar, ja.
Ja, also einfach so, ja, olfaktorische Dinge sind dann schon. Klar, du riechst irgendwas und reagierst drauf, ja.
Ich beschäftige mich neben Philosophie und Psychologie auch gern mit Rhetorik, auch wenn ich jetzt nicht der beste Rhetoriker bin. Aber wie man Menschen auch gar nicht böse beeinflussen kann, damit sie die Dinge tun, die du willst. Wenn ich jetzt so zum Beispiel jetzt gehen wollte, gar keinen Bock mehr habe auf diesen Podcast, dann könnte ich jetzt irgendwie so sagen, wo, wollen wir noch einen trinken oder
ja, und was oder?
Ja, der andere kann nicht anders, als den Gedanken zu Ende zu denken. Oder hören wir auf?
Aber wenn du meinst, dann hören wir auf.
Nee, aber das ist ganz schön. Wenn du irgendwo weg willst, dann musst du einfach nur sagen, ja, wollen wir noch einen? Oder, ach nee, ich wollte eh gerade gehen. Ja, so. Und das ist sehr subtil, ja, aber
ich habe heute was Gemeines gemacht, das war nicht so subtil. Heute Das darf man eigentlich keinem erzählen. Heute ist unsere Reinigungskraft nach Hause gegangen und dann hat einer unserer Gäste gesagt, ciao, mach's gut, schönen Feierabend. Dann habe ich gesagt, das musst du zu ihr nicht sagen. Um Feierabend zu haben, muss man erstmal was gearbeitet haben. Da dachte ich mir kurz so, wow. Spieß, ja. Dann hat sie mich angelacht, hat mir auf die Schulter geboxt und dann waren wir uns einig. Ja. So ein Verhältnis haben wir zueinander. Aber ja, vielleicht sollte ich ein bisschen subtiler arbeiten, vielleicht ein bisschen mehr so auf die, oder? Nummer.
Ja.
Ich bin durch heute. Wir haben heute auch nicht übermäßig lang gemacht, was mir sehr viel Spaß beim Schnitt macht und vielleicht auch wieder Leute dazu bringt, noch mehr zu hören, weil die öfter mal sagen, das ist ganz schön lang, was du da immer machst.
Geht mir ähnlich, ja.
Okay, dann sind wir ja heute mit etwas über einer Stunde gut dabei.
Mhm.
Ja, dann stelle ich dir mal die gute alte Frage. Hast du einen Song, den du heute gerne empfehlen würdest?
Ich bin total süchtig nach diesem Rasputin-Song von den 80ern, weil mir der die ganze Zeit in den Instagram-Reels mit diesem...
Ah, Rasputin von Genghis Khan. Nee, ist das von Genghis Khan? Nein, das ist von Boney M.
Genau.
Genau, ah ja.
Ja.
Rasputin.
Das ist klasse. Und man kann dazu sehr gut joggen. Ich habe den mal einmal eine Stunde lang in der Loop gehört, weil der Beat extrem gut passt.
Ja, genau. Das ist wie bei Stayin' Alive beim Wiederbeleben.
Und als nächstes wirst du mir die Frage stellen, ob ich eine Serie empfehlen kann.
Ja.
Und darauf habe ich mich drauf vorbereitet, weil ich den letzten Podcast gehört habe. Und falls Leute jetzt wirklich mal Interesse haben, sich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, kannst du ein ganzes Buch lesen. Macht keiner, weil er jetzt keinen Bock drauf hat. Es gibt aber auf Netflix von Headspace eine Meditationsanleitung.
Aha.
Da kriegst du erstens ein bisschen was über Achtsamkeit erklärt und dann ist immer eine kurze 10-minütige Meditation dabei, die aber angeleitet ist. Mhm. Wenn man sich da jeden Tag eine Folge von anguckt, das sind 8 Folgen oder so, ich finde, damit kann man extrem gut in so ein Thema reinkommen und allein das kann schon dein Leben ein bisschen weiter bereichern, weil die vielleicht ein bisschen weniger stottern und hin und her springen wie ich jetzt hier.
Aber ich hatte mal in der Rückenschule damals nach meinem Bandscheibenvorfall hatte ich, wie heißt denn nochmal, diese Muskelrelaktion.
Progressive Muskel.
Ja, genau. Ja.
PMS.
PMS war nicht. Postmenstruales Syndrom.
Ja, nee.
Ja, genau, diese Muskelrelaktion.
PME dann?
PME. Ja, jedenfalls Entspannung, Muskelentspannung.
Ja.
Und da geht es auch so, wo du da irgendwie liegst und dann erzählen die ein bisschen was und jetzt denken sie sich da und dahin und bla, das ist natürlich was anderes, aber so stell ich mir ursprünglich Meditation vor. Ist es aber nicht. Es ist einfach nur eine Entspannungsübung, wo man sagt, jetzt stellen wir uns vor und jetzt habt ihr ein Entspannungswort, das sagt ihr und jetzt entspannen.
Also prinzipiell geht es bei Meditation, du machst das nicht, um irgendwas zu erreichen. Weil wenn du da irgendwie Bedingungen dran knüpfst, dann versperrst du dir eigentlich schon den Weg. Ja, du müsstest das eigentlich des Selbstwillens erstmal nur tun. Und die ganzen anderen positiven Effekte, die stellen sich irgendwann ein.
Das heißt, wenn man morgens aufsteht und sagt, scheiße, ich muss noch meditieren, dann macht man was falsch.
Ja, mit Stress sollte man es nicht verknüpfen. Wenn man sowas machen will und seinen Alltag irgendwie integrieren will, sollte man dann gucken, dass man daraus eine Gewohnheit macht. Zum Beispiel nach dem Zähneputzen meditiere ich, ja. Und das bringt auch nicht, das 2 Wochen mal zu machen, man muss das schon regelmäßig machen.
Macht das Gute zur Gewohnheit.
Genau.
Achso, ich könnte auch noch was vorschlagen, ne? Ich habe keine Serien geguckt in letzter Zeit. Ich habe nur sehr viel gezockt, Biomutant angefangen.
Ich habe Sweet Tooth habe ich auf Netflix geguckt, das ist jetzt eins der neuesten Sachen, das hat mir gut gefallen.
Ah ja, genau, das habe ich ja auch auf der Liste drauf. Vielleicht schaue ich mir das noch an. Jedenfalls habe ich nichts geschaut, aber ich habe einen Song, weil ich hatte gerade Urlaub und da habe ich sehr viel getrunken und war sehr maßlos. Deswegen wünsche ich mir von Charles Aznavour, Du lässt dich gehen.
Mhm.
Das ist ein sehr schönes Lied, das ungefähr meinen Urlaub auch sehr widerspiegelt, weil nach dem Urlaub war ich echt froh, wieder zu arbeiten.
Ja.
Jetzt bin ich mal wieder ein bisschen, jetzt habe ich mal wieder geregeltes Leben und stehe wie jeden Morgen um 6:30 auf. Wie ein vernünftiger Arbeiter. Conti, vielen Dank.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte und dass ich diese Plattform nutzen durfte.
Sehr gerne auch wieder. Das ist immer, ich beende jeden Podcast mit einer Einladung fürs nächste Mal natürlich. Ja, das sichert mich auch ein bisschen ab, dass ich die Leute natürlich auch halte. Und auf jeden Fall, ich nochmal eine Empfehlung von mir an alle, dir wirklich auf Instagram zu folgen, weil das sollte man sich angucken. Ich finde deine Bilder toll.
Ja? Vielen Dank.
Ich finde, es ist wenn man das jetzt auch noch mit dem Hintergrund schaut, wie du es halt sagst, so, das fängt auch für dich was ein und das spiegelt dich ein bisschen wieder. Wenn man das so schaut, dann hat das auch noch einen größeren Mehrwert. Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Folgt alle konstantin.mai auf Instagram und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.